Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Extra-Episode möchte ich wieder einige Jerry-Cotton-Romane besprechen, die ich kürzlich gelesen habe. Starten möchte ich mit Band 2007, Die Pharma-Gangster. Der Roman startet mit der Entladung eines Frachters, der aus Mittelamerika gekommen ist. Bei dieser Entladung stürzt ein Container aufs Kai und einige Kisten kullern heraus. Auf den Kisten ist das Logo eines lokalen Pharmaherstellers, JPC, Jesse Pharmaceuticals. Es ist bekannt, dass diese Firma nur in Amerika produziert. Sie wirbt auch aktiv damit. Insofern fragt man sich hier schon, warum kommt dann ein Frachter an, der scheinbar Produkte anliefert. Die Verladearbeiter räumen die Kisten allerdings schnell wieder weg. Der Zollbeamte, der das Ganze beaufsichtigt hat, ist bestochen von einem Pharmagroßhändler namens Inclomed. Seine Ablösung kommt, es ist kurz vor Feierabend. Auch die Ablösung sieht das Logo. Dieser Zollbeamte ist unbestochen und weil sein Schwiegervater zufälligerweise bei JPC arbeitet, wird sein Misstrauen geweckt. Der bestochene Zollbeamte hat nun also Feierabend und fährt weg. Der andere schaut die Frachtpapiere durch und er findet dort den Namen eines Medikamentes, das in Mittelamerika produziert wurde. Und just über dieses Medikament hat er vor kurzem eine Anzeige gelesen, worin geworben wird damit, dass das Medikament in Amerika hergestellt wurde. Sein Misstrauen wird nun also größer. Der Adressat der Lieferung ist nun auch dieser schon angesprochene Pharmagroßhändler Inclomed, der seinen Sitz in New York hat. Westcott, der unbestochene Zollbeamte, denkt nun, ein Reimport von Medikamenten macht doch keinen Sinn. Niemand produziert in Amerika, verschifft es nach Mittelamerika, um es dann wieder zurückzubringen. Da kennt er aber das deutsche Gesundheitssystem nicht. Denn der Ausdruck Reimport ist in vielen Online-Apotheken ja gang und gäbe und diese Medikamente sind in der Regel auch etwas günstiger, auch wenn ich mir nicht erklären kann, warum. Westcotts Hypothese ist, es geht wahrscheinlich um Steuerhinterziehung durch Produktion in Billiglohnländern. Das ist eine mögliche Erklärung, allerdings ist der Adressat der Ladung ja nicht die Herstellerfirma JPC, sondern der Großhändler. Das mag Verschleierung von Jersey Pharmaceuticals sein. Aber möglicherweise weiß die Produktionsfirma überhaupt nicht, dass gefälschte Medikamente unter ihrem Namen nach Amerika eingeschifft werden. Denn es wäre ja auch möglich, dass der Pharmagroßhändler einfach in Billiglohnländern etwas produziert, was billiger ist, weniger wirkt oder vielleicht sogar gar nicht wirkt und diese Medikamente dann an die eigentlichen Adressaten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Patienten mit dem vollen Preis verkauft. Westcott ruft daraufhin seinen Schwiegervater an und spricht mit ihm. Nach einigem Hin und Her erfährt er, dass JPC gemerkt hat, dass wirklich in letzter Zeit gefälschte Medikamente auf dem Markt sind unter ihrem Logo, die leider das Problem haben, dass sie so gut wie keinen Wirkstoff enthalten. Wenn ich mich jetzt in einen Gangster versetze, dann würde es natürlich Sinn machen, in einem Billiglohnland zu produzieren, aber das Medikament sollte ja wirken. Denn wenn ich Medikamente billig herstelle, die keinen oder einen geringeren Anteil an Wirkstoff enthalten und dann ihre Funktion nicht ausüben, dann wird ein Arzt diese nicht mehr verschreiben, ein Mensch diese nicht nehmen und im schlimmsten Fall wird der Patient auch versterben. Das heißt, zynisch ausgedrückt, ist der Kunde dann tot. Der bestochene Zollbeamte mit Namen Karamalis kommt jetzt zurück. Er hat eine Autopanne und er belauscht dieses Gespräch durch das offene Fenster. Nach kurzer Zeit entschließt er sich, Westcott niederzuschlagen und ruft einen Komplizen an, der die ganze Sache nun übernehmen will. Und ab jetzt, nach etwa einem Fünftel des Romans, taucht auch zum ersten Mal das FBI auf. Der Komplize taucht auf und sie wollen eine komplizierte Geschichte aufbauen. Westcott soll angeblich in der letzten Woche öfters dem Dienst ferngeblieben sein und sich mit einer Frau getroffen haben. Sie legen ein Bild in seine Schublade, denn der Komplize möchte Westcott beseitigen als Zeugen. Die Frau, die er angeblich besucht hat, gehört auch zu der Gangsterbande. Sie wurde instruiert, was sie, falls die Polizei sie befragt, antworten soll. Jetzt kommt die schon angesprochene erste Szene mit dem FBI. Jerry und Phil treffen eine Informantin, Jill, die im Dunstkreis eines Unterweltbosses namens Ferrini arbeitet und Hinweise auf Medikamentenfälschung hat, die mit der Firma Inclomed zu tun haben. Später in der FBI-Zentrale treffen sie dann noch auf den Schwiegervater von Westcott, der seinen Sohn vermisst, denn nach dem Telefongespräch kann er ihn nicht mehr erreichen. Kurze Zeit später erfahren wir, dass Westcott einen tödlichen Autounfall hatte. Jerry und Phil übernehmen die Ermittlungen, aber Jerry geht das alles viel zu glatt, das passt alles viel zu gut zusammen, das kann nicht echt sein. Sie finden das platzierte Bild dieser Frau, bemerken aber zum einen, dass das Bild keinerlei Fingerabdrücke hat. Und das ist doch sehr ungewöhnlich, wenn Westcott angeblich seit einer Woche oder etwas länger mit dieser Frau eine Affäre hat. Und außerdem, zufälligerweise, kennen Jerry und Phil diese Frau auch mit Namen Sue. Sie ist eine Stabprostituierte und arbeitet just auch für den schon angesprochenen Gangsterboss Ferrini. Jerry und Phil wollen eigentlich mit der Besatzung des Schiffs aus Mittelamerika, der Southern Star, sprechen, aber das Schiff ist leer. Insofern fahren sie jetzt zu besagter Sue und sie gibt an, dass sie ein Verhältnis mit Westcott hatte und Westcott war verheiratet. Und das Sprechen in der Vergangenheitsform ist nun für Jerry und Phil ein Indiz, dass sie in die gesamte Geschichte eingeweiht ist und der tödliche Autounfall höchstwahrscheinlich gar kein tödlicher Autounfall war und auch die gesamte Geschichte mit der Affäre erlogen ist. Was ich zugegebenermaßen ein sehr schwaches Indiz finde, um darauf jetzt meine Ermittlungen aufzubauen. Diese Befragung ist just aber auch von besagtem Gangsterboss mitgehört worden. Er hat eine Abhöranlage in Sus Wohnung installiert und seine Lösung dieses Problems ist, wie die Lösung immer, Sue muss auch beseitigt werden. Das FBI observiert Karamalis, denn sie vermuten, dass er in die gesamte Sache involviert ist und vielleicht möglicherweise in Gefahr ist. Sie erfahren dabei, dass das Schiff, die Southern Star, am Abend auslaufen will. Im Hafen beobachten sie dann die Ankunft eines Kleinbusses und nach einem längeren Handgemenge können sie 8 Personen festnehmen, 2 Gangster und 6 Seeleute. Die Hafenbehörde spricht ein Auslaufverbot für die Southern Star aus. Jerry und Phil warten auf einen Durchsuchungsbefehl. Sie möchten die Frachtpapiere des Kapitäns sehen und diese mit den Frachtpapieren im Zollbüro vergleichen. Das Auslaufverbot wird fast erwartungsgemäß ignoriert. Die Southern Star läuft aus, die Stahltrosse spannen sich. Jerry kann heldenmütig diese hochklettern und gerade noch bevor sie reisen an Bord gelangen. Er kann das Auslaufen stoppen, denn es sind nur 2 Personen an Bord, der Kapitän und der Steuermann. Und er kann auch verhindern, dass der Kapitän die Originalfrachtpapiere vernichtet. Währenddessen am Hafen gibt es eine recht wirre Szene. Ein Gangster kommt im Auto angefahren, ballert wild um sich, weil er die FBI-Agents töten will. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das sollte. Währenddessen erfährt Jill, dass die Medikamente, die im Moment noch im Zentrallager von Inclomet gelagert sind, dort herausgebracht werden sollen, um Spuren zu verwischen. Sie teilt das dem FBI mit. Das FBI schickt ein Observierungsteam und geht des Nachts alle abfahrenden LKWs durchsuchen, kann aber nichts feststellen, die LKWs sind alle sauber. Jerry kommt dann irgendwann auf die Idee, wir sind ja in der Nähe des Wassers, vielleicht wollen sie ja die eigentlichen Medikamente per Schiff transportieren und das alles hier war nur eine Ablenkung und genauso verhält es sich auch. Damit können alle Gangster festgenommen werden und der Roman endet. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich bin dem Roman gegenüber zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich die Geschichte gut, Medikamentenfälschung, auch die Idee mit dem Bild ohne Fingerabdrücke, in gewisser Weise die Idee mit der Vergangenheitsform, auch wenn, wie schon gesagt, ich die etwas schwach finde als Indiz. Das Ablenkungsmanöver zum Schluss mit wir schicken LKWs heraus, aber wollen über den Seeweg abhauen, fand ich gut gelungen. Auf der anderen Seite sind aber einige Dinge in der handwerklichen Darstellung des Romans, die mir überhaupt nicht gefallen. Zum einen dauert es sehr lange, bis das FBI überhaupt auftaucht. Das erste Fünftel ist komplett ohne Jerry und Phil und komplett ohne Polizei überhaupt. Daneben gibt es sehr viel Apostrophensprache. Das mag gesprochen funktionieren, geschrieben stört es allerdings meinen Lesefluss ungemein. Der Roman ist stellenweise auch sehr repetitiv. Wir erfahren manche Dinge aus mehreren Perspektiven, mehr oder weniger zusammengefasst. Der größte Kritikpunkt meinerseits ist allerdings, dass wir, wenn ich richtig gezählt habe, bei insgesamt 7 verschiedenen Personen in der Gedankenwelt dabei sind, die Gedanken hören, die Zweifel, die Überlegungen, die sie anstellen. Ich kann mir bei so vielen Personen einfach nicht merken, wer was weiß und was er jetzt gerade machen will. Das war viel zu viel. In der Summe könnte man sagen, Geschichte und Idee gut, Ausführung für meinen Geschmack schlecht. Der nächste Roman ist Band 1452, Die Million auf meinem Konto. Jerry Cotton ist nach einem langen Arbeitstag an einem Geldautomaten, möchte einfach nur ein paar hundert Euro abheben und nimmt noch ein paar Kontoauszüge mit. Als er einen Blick drauf wirft, merkt er, da stimmt was nicht, denn er hat über 1 Million Dollar auf seinem Konto. Es stellt sich heraus, dass es genau 1 Million zu viel ist, der Restbetrag erklärt sich durch sein Gehalt. In der Szene kommt jetzt nicht raus, ob auf dem Kontoauszug eine Überweisung ist mit 1 Million oder ob einfach nur der Kontostand um 1 Million erhöht wurde. Am Folgetag befinden wir uns mit Jerry und Phil in ihrem aktuellen Fall. Am Flughafen bei der Pan Am sind mehrere Ladungen Frachtgut verschwunden, wertvolle Hightech-Elektronik. Jerry ruft noch schnell bei seiner Bank an, meldet die 1 Million und danach begeben sich beide zum Flughafen. In der Tiefgarage gibt es jetzt schon die erste Schießerei. Jerry und Phil werden angegriffen von einem Wagen, der kann aber entkommen. Er kennt sich offensichtlich in der Tiefgaragenlandschaft, die mehrere Gebäude miteinander verbindet, sehr gut aus. Jerry und Phil begeben sich zu Morford, dem Leiter der Frachtabteilung der Pan Am. Er ist der Chef aller Dispatcher, die mit Computerhilfe die Flugzeuge effizient beladen. Denn es ist wieder eine Ladung nicht beim Adressaten angekommen. Laut Computer wurde diese Ladung überhaupt nicht abgeholt. Jerry vermutet nun, irgendjemand füttert den Computer mit falschen Daten. Denn das FBI hätte in den letzten Tagen sehr viel herumgefragt auf dem Flughafen und gerade wurde ja auch in der Tiefgarage auf sie geschossen. Es sieht also nach einem Insider-Job aus. Morford reagiert allerdings abweisend. Er stellt auch Jerrys Qualifikation in Frage, diese EDV-Dinge überhaupt beurteilen zu können. Jerry gibt auch zu, dass er und Phil keine Experten sind, was Computerkriminalität angeht. Sie haben zwar die ein oder andere Fortbildung an der FBI-Akademie gemacht, benötigen aber doch spezielle Hilfe von Experten. Allerdings hat Jerry natürlich kriminalistisches Gespür. Und das wiederum hat Morford nicht. Der Leiter der Frachtabteilung wirkt auch nervös. Er ist angespannt. Das ist im Moment auch verständlich, denn vor wenigen Tagen wurde seine Freundin bei einem Wasserski-Ausflug erschossen und er war dabei. Dann blenden wir kurz um zur Beerdigung der Freundin. Die Polizei, das NYPD, was diesen Fall untersucht, findet kein Motiv. Auf der Beerdigung befragt der Police Lieutenant einen Mann namens Jeff Hunter. Er stellt sich vor als der frühere Freund des Mordopfers. Es stellt sich heraus, dieser Jeff Hunter arbeitet ebenfalls bei der Pan Am und Morford ist sogar sein Chef. Hunter lässt auch kein gutes Haar an ihm. Morford sei wie ein Computer. Und Charlene, die Tote, hätte ihm noch erzählt, dass sie seit einigen Tagen Drohanrufe bekommt. Jerry und Phil, weiter am Flughafen, begeben sich nun in die Frachthalle der letzten verschwundenen Sendung. Sie befragen dort einige Mitarbeiter und erfahren, dass die verschwundenen Maschinenteile vor einer Woche noch dort gesehen worden sind. Sie waren also da. Allerdings finden sich nach wie vor keine Daten über diese Teile im Computer. Ein Lagermitarbeiter erinnert sich auch daran, dass es die Spedition Amtex war, die diese Teile abgeholt hat und sie können sogar herausfinden, wo sie hingebracht wurden. Morford allerdings glaubt das nicht, denn das müsste der Computer wissen. Er hat eine sehr eindimensionale Sicht hier auf die Dinge. Was im Computer nicht steht, das gibt es nicht. Er scheint also nicht so weit zu denken, dass der Computer natürlich nur die Daten wiedergeben kann, die man ihm eingibt. Wenn man ihm also nichts sagt, dann weiß er nichts. Und er geht auch immer von der Grundannahme aus, einmal im Computer eingegebene Daten werden nie verändert. Ein lustiges Detail hier war, die Computer sind beschrieben, sie haben einen Monitor mit grüner Schrift. Und das hat mich auch an meinen ersten Computer erinnert. Bei meinem Schneider hatte ich nämlich auch einen grünen Monitor. Jerry und Phil begeben sich daraufhin zu der Spedition. Diese hat die Waren einfach nur abgeholt und weiter transportiert zu einem Lagerhaus. Es stellt sich heraus, dass die Spedition schon mehrfach zu diesem Lagerhaus geliefert hat. Vielleicht ist das der Anfang einer ersten Spur. Jerry hat die Theorie, dieses mehrfache Abholen, irgendwo hinbringen und nochmal abholen, dient einzig und allein der Verschleierung. Schlussendlich würde die Ladung auf jeden Fall neue Papiere erhalten und die Ganoven würden sie dann verkaufen. Diese Lagerhalle stellt sich heraus, es ist ein Hochregallager mit computergestützten Greifgeräten. Und auch das hat mich an meine Kindheit erinnert. Ich hatte mal einen Ferienjob, auch in einer Lagerhalle. Dort gab es Greifgeräte, allerdings noch nicht computergestützt. Ich musste die also per Hand bedienen und ich musste auch die Kisten manuell auf die entsprechenden Bänder heben. Das hat mir allerdings eine ganze Menge Muskeln beschert und ich konnte das erste Mal in meinem Leben auch 10 Klimmzüge direkt hintereinander schaffen. Allerdings war das wenige Wochen nach Ende des Ferienjobs auch wieder weg. Auch hier werden Jerry und Phil mal wieder angegriffen. Es gibt schon wieder ein Feuergefecht. Es gibt eine Verfolgungsjagd über Dächer und über LKWs. Der Lagermitarbeiter ist tot. Sie vermuten, er wurde von seinen Komplizen zum Schweigen gebracht. Dann blendet die Geschichte noch einmal um. Es gibt einen Hintermännerdialog. Zwei Männer unterhalten sich. Holmes, das war derjenige, der den Tiefgaragenangriff gemacht hat. Und ein Mann namens Springfield, er ist der Boss. Er hat sich seit einiger Zeit auf Computerkriminalität spezialisiert. Er war nämlich im Gefängnis, hat sich dort fortgebildet und wollte sogar die Gefängnisbücherei auf EDV umstellen. Und auch das hat mich wieder an meine Kindheit erinnert, denn auch unsere Stadtbücherei hatte zu Beginn, als ich dort Mitglied wurde, noch Karteikarten mit Stempeln, an welchem Datum man das Buch zurückbringen muss. Und irgendwann gab es auch dort dann EDV mit Barcode. Der Leser erfährt hier nun, dass es einen Komplizen bei der PenM gibt. Es ist also ein Insiderjob. Allerdings ist dieser Holmes nicht ganz ehrlich seinem Chef gegenüber. Er glaubt nämlich, er wäre der bessere Chef. Er wendet sich an Springfields Freundin und möchte von ihr den Namen des Mitarbeiters erfahren, denn der Chef hält solche Dinge ganz gerne geheim. Allerdings verrät die Freundin Springfield nicht, sondern teilt ihm mit, dass Holmes sie kontaktiert hat. Zurück bei Jerry und Phil. Sie wollen nun alle Dispatcher überwachen lassen, um herauszufinden, ob einer dieser Mitarbeiter hinter den Frachtdiebstählen steckt. Der Leser erfährt hier noch den Unterschied zwischen Hacker und Cracker. Und das ist auch wieder eine kleine Erinnerung, denn das habe ich das erste Mal gehört in der Captain Blitz Kassette Falsch programmiert, wo der Vater von Captain Blitz, dem Hauptdarsteller, eben auch genau diese Unterscheidung seinem Sohn erklärt. In der PNM hat nun Morford die Frachtsoftware analysiert, die er selbst geschrieben hat, und musste nun zu seiner Verblüffung und zu seinem Schrecken feststellen, diese wurde wirklich verändert. Insgesamt ist aktuell bereits ein Schaden von über 100 Millionen Dollar angefallen. Jerry fährt nun zu Hunter, ein Wagen verfolgt ihn. Bei Jeff Hunter angekommen, sieht er einen verdächtigen Mann in ein Nachbargrundstück eindringen. Er kann ihm folgen, es gibt eine Keilerei, er kann ihn festnehmen, es ist ein Profikiller. Seltsam für Jerry ist nur, im sichergestellten Gewehr befinden sich zwei Kugelarten. Das kann er sich am Anfang nicht richtig erklären. Ich habe hier nun kurz ans Ende des Romans geschaut, da wird es dann erklärt. Und das ist ein recht gut platzierter Hinweis hier. Das FBI führt nun eine Haussuchung bei Morford durch, kann aber aus einem Computerraum nichts finden. Währenddessen wird in der PenM Morford angegriffen. Er wird vom Cracker niedergeschlagen, der einen letzten Coup starten will. Und auch die Ergebnisse, die Morford herausgefunden hat. Er ist nämlich kurz davor, die Identität des Schuldigen herauszufinden. Diese Ergebnisse löscht er. Am Folgetag sind nun Jerry und Phil auch wieder bei der PenM. Dort herrscht aber das reine Chaos, denn auch ein Teil des Computerprogrammes zur Beladung der Maschinen ist gelöscht worden. An diesem Tag sind 12 Hightech-Sendungen angekommen, aber weiteren Informationen, die der Computer gibt, trauen sie nicht. Jerry und Phil wollen also diese 12 Sendungen manuell überprüfen, befinden die sich denn noch in den Lagerhallen. Jerry hat nun per Zufall die richtige Lagerhalle untersucht, er trifft dort einen verdächtigen LKW-Fahrer, es gibt wieder eine Verfolgungsjagd und er kann ihn festnehmen. Währenddessen hat jemand Morford $10.000 auf sein Konto überwiesen, um ihn verdächtig zu machen, aber Jerry und Phil erkennen sehr schnell, das ist einfach nur eine falsche Fährte. Die Freundin von Springfield möchte nun angeblich als Kronzeugin aussagen, möchte sich mit Phil treffen. Das stellt sich allerdings als Falle heraus und obwohl Phil vorsichtig ist und nur ein Getränk nimmt aus einer noch verschlossenen Flasche, hat er eine Flasche bekommen, in der sich K.O.-Tropfen befinden. Er wird entführt. Jerry begibt sich zu Morfords Haus, er hat nämlich eine Idee. Morford kann sich ja von zu Hause in den Rechner der PenM einwählen und dann denkt sich Jerry, vielleicht kann er es auch umgekehrt machen, denn Morford hatte früher mal eine Andeutung gemacht, dass er die Ermittlungsergebnisse möglicherweise bereits irgendwo gesichert hat. Dort trifft Jerry dann auch wirklich auf den Cracker und ein paar Ganoven, er kann sie alle unschädlich machen und es stellt sich heraus, der Cracker, der hinter diesen ganzen Frachtdiebstählen steckt, ist Jeff Hunter. Er ist beruflich und privat eifersüchtig auf Morford. Dann kommt eine Szene, die ganz gerne mal in Computerkrimis vorkommt, die allerdings so überhaupt nicht funktionieren kann. Der Cracker hat nämlich angeblich den Verschlüsselungscode von Morford geknackt. Es handelt sich dabei um das Passwort Jerry Cotton und die Telefonnummer des FBI. Ich frage mich bei solchen manuellen Versuchen immer, warum probiert man das aus? Selbst wenn es einfache Passworte sind, man bekommt ja keine Rückmeldung in der Regel, wo ist ein falscher Buchstabe, wie viel vom Passwort stimmt schon. Und selbst wenn ich den Namen meines Meerschweinchens nehme, dann kann ich ja einfach eine Ziffer hinten dran setzen. Und wenn jemand dann manuell den Namen des Meerschweinchens probiert und herausfindet, das war's nicht, dann wird er nicht 1, 2 und 3 hinten dran schreiben und das auch noch ausprobieren, sondern nimmt den Namen der Katze. Die Erfolgsaussichten bei einem solchen blinden Herumprobieren sind mehr oder weniger gleich null. Es macht überhaupt keinen Sinn, das zu tun. In der letzten Szene wird dann Phil noch befreit. Jerry lässt sich an einem Hubschrauber in einer waghalsigen Aktion an einem Seil herab und kann Phil retten. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich würde den Roman als Retro-Roman bezeichnen. Nicht, weil ich ihn früher oft gelesen habe in der damaligen Zeit, sondern einfach, weil es viele Anknüpfungspunkte gibt, die mich selbst an meine Kindheit erinnern. Meines Erachtens gibt es allerdings ein bisschen viel Schießerei, Keilerei und Messerstecherei in diesem Roman. Es wird mir auch zu locker über Mord geredet. Die letzte Szene ist überbordend gewalttätig. Und man erfährt durch Hintermänner-Dialoge eigentlich zu viel, sodass man gar nicht mitraten kann. In der Summe würde ich wegen dieser vielen Anknüpfungspunkte an Erinnerungen den Roman mit okay bezeichnen. Der nächste Roman ist Band 3386, Überfall auf die Space Line. Jerry und Phil erhalten einen neuen Fall, obwohl sie eigentlich kurz davor stehen, in den Urlaub zu fahren. Die Space Line, ein weltraumtaugliches, umgebautes Passagierflugzeug einer in New York ansässigen Firma namens ASL, American Space Line, ist abgestürzt, Piloten und Passagiere sind tot. Durch die Gespräche der Piloten im Cockpit hat das FBI erfahren, dass alles auf eine Kollision mit einem Objekt im Weltraum hindeutet. Und der Auftrag an Jerry und Phil lautet nun, herauszufinden, ob dies ein Unglück war, beispielsweise Kontakt mit Weltraumschrott, oder ob ein Verbrechen dahinter steckt. Die erste Anlaufstelle ist die Firma ASL. Sie befragen den dortigen Chef und erfahren, dass ein Ticket beispielsweise für diesen Weltraumtourismus 2 Millionen Dollar kostet. Sie besichtigen den Spaceliner, hat zwei normale Düsentriebwerke am Heck, die es auf etwa 17 Kilometer hochbringen, und vier Feststoffraketen montiert unter den Tragflächen, die wiederverwendbar sind und die finale Flughöhe von etwa 175 Kilometer erreichen. Trotz des abgestürzten ersten kommerziellen Fluges der ASL will der Chef allerdings an den nächsten geplanten und bereits verkauften Flügen festhalten. In wenigen Tagen startet also der nächste Spaceliner. In der FBI-Zentrale beginnen die ersten Recherchen. Es gibt eine Handvoll Konkurrenten der ASL, unter anderem auch eine Firma namens GTT, die ebenfalls in New York ist und die ist nun das Ziel der ersten Ermittlungen. Jerry und Phil fahren zur Zentrale. Die ist in einer Villa etwas außerhalb, sieht alles allerdings sehr heruntergekommen aus. Diese Firma ist bereits seit etwa einem Jahr am Markt, hat allerdings ein anderes Konzept. Sie setzen auf senkrecht startende Raketen, mehrstufig, die nicht wiederverwendet werden können. Mir persönlich gefällt jetzt das ASL-Konzept besser, auch unter Sicherheitsaspekten. Für ein Fun-Abenteuer wie ein Weltraumtourismusflug ins All möchte ich ungern die Bevölkerung der Gefahr aussetzen, dass irgendwelche herabstürzenden, ausgebrannten Raketenstufen möglicherweise in einen Swimmingpool landen. Ich hätte einem solchen Unternehmen keine Startfreigabe erteilt. Der Chef der GTT macht auf Jerry und Phil einen sehr nervösen Eindruck. Es sieht so aus, als ob er etwas verbergen will. Sie erfahren später auch vom IT-Experten des FBI, dass die Firma gar nicht so gut dasteht, denn diese Feststoffraketen, diese mehrstufigen, die man nicht wiederverwenden kann, sind sehr teuer. Und er prognostiziert, dass GTT in wenigen Jahren vom Markt verschwunden ist. Ein paar Tage später meldet sich der Chef der GTT bei Jerry und Phil und erzählt ganz aufgeregt, seine Piloten hätten beim letzten Flug ein unbekanntes Objekt im All gesehen, ein schwarzes Objekt, was irgendwie glühte. Die Piloten hätten es gesehen und auch die Passagiere. Jerry und Phil sind sich unsicher, ob an der Geschichte was dran ist oder ob das nicht einfach ein Ablenkungsmanöver ist. Dennoch befragen sie telefonisch die Passagiere. Es stellt sich allerdings schnell heraus, dass außer den beiden Piloten und einem Passagier niemand direkt dieses Objekt gesehen hat, sondern nur vom Hörensagen davon erfahren hat. Die Piloten sind für den nächsten Tag geladen, der Zeuge ist zufälligerweise noch in New York und Jerry und Phil befragen ihn. Der Mann ist sehr nervös, er kann auch nicht wirklich genau beschreiben, was er gesehen hat, außer ein Objekt, das glühte, mal näher kam, mal weiter weg war. Es sieht im Moment alles eher nach einer Ablenkung aus. Wenn GTT wirklich hinter dem Überfall auf die Spaceline stand und das Ganze ein Verbrechen war, dann ist mir allerdings nicht klar, was der GTT-Chef hier erreichen will. Möchte er nach und nach alle Spaceliner zerstören mit irgendwelchen Objekten im All und dann vielleicht auch die Transportmittel der anderen Konkurrenzfirmen, sodass er schlussendlich der Einzige ist, der Weltraumflüge anbietet? Das scheint mir doch ein sehr weit hergeholter Plan zu sein. Da muss etwas anderes dahinter stecken. Am nächsten Tag kommen die Piloten und machen ihre Zeugenaussage. Die Szene fand ich sehr gut geschrieben. Die Piloten sprechen sehr präzise, prägnant, kurz, aufs Wesentliche beschränkt. Und das ist ein Gegensatz zu dem vorherigen Zeugen, der doch sehr ausschweifend und recht ungenau beschrieben hat, was er glaubt gesehen zu haben. Jerry und Phil sind allerdings misstrauisch, denn die Aussagen der beiden Piloten ähneln sich sehr stark. Und außerdem bieten sie auch eine Erklärung an für eine Frage, die sie noch gar nicht gestellt haben. Nämlich, war das Objekt nahe und wie groß war es? Ich persönlich fand das jetzt nicht auffällig, dass die Aussagen sich ähneln. Das sind Piloten, vielleicht sogar militärisch gebildet. Sie sind auf jeden Fall gebildet im Funkverkehr. Und ich vermute, dass sie da angehalten sind, Funkdisziplin zu halten, kurz und prägnant zu antworten. Und dass dann zwei Piloten mit vielleicht der ähnlichen Ausbildung dasselbe Geschehen ähnlich formulieren, erscheint mir jetzt nicht besonders auffällig. Auch die Angabe, dass das Objekt sehr nah gewesen sein soll, da sie große Bewegungen in ihrem Sichtfenster gesehen haben, obwohl das FBI noch gar nicht gefragt hat, wie groß das Objekt war, fand ich jetzt nicht auffällig. Denn natürlich ist es Aufgabe der Piloten, wenn sie fliegen und ein Objekt sich ihnen nähert, einzuschätzen, könnte es eine Gefahr sein. Mich persönlich hätte jetzt diese Zeugenaussage überhaupt nicht misstrauisch gemacht. Auf jeden Fall entscheidet das FBI jetzt, wir müssen die GTT-Zentrale überwachen. Und jetzt kommt eine recht gut und detailliert beschriebene Action-Szene à la Mission Impossible. Abends, ein paar Agents ziehen sich schwarz an. Das Elektrizitätswerk hat einen Stromausfall fabriziert, damit alle Sicherheitsanlagen ausfallen. Die Agents schleichen sich in das Gebäude hinein, gehen mit Nachtsichtgeräten durch die verschiedenen Zimmer und bringen Wanzen an. Dann wird das GTT-Gebäude überwacht. Irgendwo steht etwas unauffällig ein Kastenwagen und man kann alle Gespräche mithören. Am nächsten Tag nun startet die nächste Spaceline und auch ein kommerzieller Flug eines australischen Unternehmens. Kurze Zeit nach dem Start der Spaceline gibt es allerdings schon die Mitteilung, dass der Funkkontakt abgerissen ist und später stürzen Trümmerteile über Texas ab. Währenddessen bringt die Observation der GTT erste Ergebnisse. Ein Mann namens Young besucht den GTT-Chef. Er führt sich auf, als wäre er selbst jetzt schon der Chef. Er klagt ihn an, dass die ganze Geschichte mit der Sichtung seiner Piloten doch mit ihm und seiner Organisation nicht abgesprochen ist. Das wäre ein großer Fehler gewesen. Da lag ich also mit meiner Einschätzung, dass ich nicht weiß, warum die GTT dahinter stecken soll, völlig falsch. Ich wäre also, wie so oft bei Jerry Cotton, kein wirklich guter Ermittler. Young erpresst nun den GTT-Chef. Er stellt ihn vor die Wahl. Gib mir und meiner Organisation 51% deiner Aktien und du bleibst angestellt in deiner eigenen Firma. Oder wir werden dem FBI anonym eine Mitteilung machen, dass du derjenige warst, der uns beauftragt hat, die Spaceline zu zerstören. Er gibt ihm großmütig dann auch noch 2 Tage Bedenkzeit. Und da war ich nun überrascht. Das war ungefähr die Hälfte des Romans und eigentlich ist der Fall jetzt geklärt. Wir wissen, wer es war, wir wissen noch nicht so genau, warum und das exakte Wie ist auch noch nicht klar. Aber mir persönlich war jetzt nicht klar, was kommt denn jetzt noch? Jerry und Phil, die im Moment gerade die Observation durchführen, verfolgen diesen Mr. Young, als er die GTT verlässt. Er fährt zum Firmengebäude einer weiteren Firma in New York, ABC, einer Firma, die Forschungsballons herstellt. Phil steigt aus, nimmt sich ein Richtmikrofon, klettert irgendwie die Fassade hoch bis in das Zimmer, in dem sie vermuten, dass sich dort Young befindet und sie können ihn zumindest für eine kurze Zeit belauschen. Sie hören allerdings nur Wortfetzen, sie hören Produktion und betriebsbereiter Torpedo. Dann wird Phil allerdings entdeckt und Jerry und Phil müssen abhauen. Jerry und ein paar FBI-Agents, aber nicht Phil, der ist ja bekannt, besuchen daraufhin am nächsten Tag die ABC ganz offiziell und erhalten eine Führung. Der Chef der Firma spricht nur kurz mit ihnen. Er hat angeblich etwas Wichtiges zu tun. Sein Chefingenieur soll die Agents herumführen. Das ist recht auffällig und verdächtig und es sieht so aus, als ob er in keinem Falle mit dem FBI reden will. Wir erfahren, dass die Nachfrage nach Stratosphärenballons in der Regel 2 bis 3 im Jahr sind. Im letzten halben Jahr sich die Nachfrage aber sehr stark erhöht hat. Und da wir ja das Wort Torpedo schon wissen und dass die ASL Spaceline einem Verbrecher zu Opfer gefallen ist, könnte es jedoch sein, dass der Ballon benutzt wird, um ein Torpedo irgendwie in die Nähe des Weltraums zu bringen, ihn dann in einiger Höhe zu starten, sodass man auf der Erde nichts davon mitbekommen kann. Sie besichtigen die Produktionshallen. Mir war jetzt hier nicht ganz klar, was das FBI mit diesem offiziellen Besuch eigentlich bezwecken wollte. sollte, falls die ABC irgendwie hinter den Angriffen auf die Spaceline steckt, einfach nur die Verbrecher aufgescheucht werden? Das kommt nicht ganz raus. Am nächsten Tag ruft der Chefingenieur allerdings Jerry ganz aufgeregt an. Er hätte Umbauten an der Kabine eines Forschungsballons gesehen. Da gibt es in der Regel etwa 3 Meter durchmessende Stahlkugeln, in denen 1 oder 2 Personen mitfahren können. Und er hätte auch die Fotos einer Waffe gesehen, könnte sich darauf aber keinen Reim machen. Er möchte sich abends mit Jerry in einer U-Bahn-Station treffen. Jerry und Phil gehen abends hin. Der Chefingenieur kommt aber nicht. Dafür sehen sie aber Young, wie er wegläuft. Sie können ihn festnehmen und finden später auch die Leiche des Ingenieurs. Zurück in der FBI-Zentrale gibt es nun einen neuen Ermittlungsansatz. Hobbyastronomen haben UFO-Sichtungen gemeldet und der IT-Experte des FBIs hat herausgefunden, dass 3 dieser Sichtungen just unterhalb der Spaceline-Flugroute verlaufen und das ist Grund genug, dass sich das FBI mit diesen Sichtungen mal beschäftigt. Jerry, Phil und Iris, die Psychologin des Teams, gehen also jeder einer dieser Spuren nach. Man könnte den nächsten Teil des Romans überschreiben mit Durch die Wildnis. Das ist ein ganz netter Kontrast zum Beginn des Romans, in dem ja alles sehr technisch orientiert war. Wir bekommen hier auch noch, wie ich finde, etwas schwer zu lesen, Echtzeit-E-Mail-Kommunikation oder irgendwelche Messenger-Dienste, wo man dann in der Anrede oder in der Abrede feststellen muss, wer jetzt gerade mit wem redet. Iris findet einen Holzstab irgendwo im Boden in dem Gebiet, das sie durchsuchen soll. Und in der Nähe dieses Holzstabes findet sie den Einstieg zu einer unterirdischen Anlage. Phil kann genau dasselbe bei seinem Ort finden. Auch dort gibt es so einen Holzstab und eine Luke in genau demselben Abstand. Mir war jetzt nicht klar, wofür dieser Holzstab gut sein soll. Ist das ein Markierungsstab? Aber wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, sich einfach nur die GPS-Koordinaten der Einstiegsluke zu merken oder aufzuschreiben? Das könnte darauf hindeuten, dass diese Anlagen gar nicht von der Organisation von Mr. Young gebaut wurden, um den Spaceliner zu zerstören, sondern vielleicht älteren Datum sind. Dann finde ich es aber sehr auffällig und auch etwas unerklärlich, dass die just genau über der Flugroute des Spaceliners sind. Möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang, dass man dort diese Station baut, wo auch jemand, der Weltraumtouristikflüge anbietet, im All drüber fliegen will. Das war mir hier jetzt aber nicht klar. Iris und Phil gehen in ihre jeweiligen unterirdischen Katakomben hinein, da der 3. Spaceliner gerade gestartet ist. Sie treffen aber niemanden an, sehen aber eine große Halle. Es könnte sich hierbei um eine Abschusshalle handeln. Auch Jerry kann schlussendlich seinen Einstieg finden. Bei ihm war es schwieriger, denn er war in einem Waldgebiet. Er musste eine Drohne benutzen, die eine Art Kornkreis von oben gesehen hat. Und nachdem er die Daten von Iris und Phil benutzt hat, um herauszufinden, wo jetzt der Holzstab im Vergleich zu einem Kreis um den Mittelpunkt der Luke lag oder so ähnlich, konnte er dann schlussendlich seinen Stab auch finden und damit auch die Luke. Auch er geht hinein, ganz vorsichtig, aber in seiner Anlage brennt Licht. Es sind also Leute da. Jerry schleicht sich in die Abflughalle. Dort ist einer dieser Forschungsballons der ABC mit dieser 3 Meter durchmessenden Kabine. Da ist aber noch ein Drahtgestell unten drunter, eine schwarze Röhre, dessen Funktion Jerry im Moment gerade nicht klar ist. Dann hört er Stimmen und der einzige Ort, an dem er sich verstecken kann, ist just in dieser Röhre. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Der Ballon wird gestartet, die Decke wird aufgemacht, der Ballon schwebt hoch. Jerry ist sehr schnell sehr hoch, er kann also nicht mehr abspringen. Und jetzt bleibt ihm nur noch eins übrig. Er klettert heldenmütig das Gestänge hoch und klopft an die Scheibe des Bullauges, um den Piloten, der mitfliegt, auf sich aufmerksam zu machen. Der gehört natürlich ebenfalls zur Verbrecherorganisation und macht ihm natürlich nicht auf. Er grinst ihn hämisch an. Terry nimmt seine Pistole heraus, schießt auf das Bullauge. Ganz interessant hier beschrieben. Er achtet auf einen Abprallwinkel, sodass ihn der Querschläger nicht treffen kann. Und nach ein paar Schuss kann er wirklich einen Kratzer erzeugen. Und jetzt bekommt es der Pilot auch mit der Angst zu tun. Der Pilot öffnet die Luke, Jerry und er kämpfen ein bisschen, der Pilot stürzt in die Tiefe und Jerry kann sich in die Kabine retten. Jetzt ist er allerdings nur einen kleinen Schritt weiter, denn er hat keine Ahnung, wie man diesen Ballon steuert. Er hat auch keine Ahnung, wie man die Abschussvorrichtung des Torpedos, denn darum handelt es sich, in der schwarzen Röhre lahmlegt. Er hat nur gehört, dass der Torpedo automatisch gestartet wird in einer bestimmten Höhe und falls das nicht geht, deswegen fliegt der Pilot mit, dann könnte er ihn manuell starten. Es gibt keinen Funk, beziehungsweise Jerry kann keinen Funk finden und sein Handy hat er im Aufstieg verloren. Sie wissen allerdings von dem früheren Besuch bei ABC, dass diese Pilotenkabine einen zweiten Weltraumanzug und einen Reservefallschirm hat. Jerry schnallt sich beides um und er findet einen Werkzeugkoffer. Und jetzt klettert er wieder heldenmütig hinaus, das Gestänge hinunter, in die Röhre und sieht den Torpedo. Er weiß, dass der Torpedo passiv ist. Seine zerstörerische Wirkung entfaltet er allein dadurch, dass er das zu treffende Objekt einfach nur trifft und ein Leck schlägt. Jerry möchte also den Abschuss irgendwie verhindern, weiß aber nicht, wo die Elektronik ist. Und dann bleibt ihm nur noch die, wie er sagt, Steinzeitmethode. Und das sind etwas frei wiedergegeben, die Worte des Romans. Er muss irgendetwas zertrümmern oder verbiegen. Genau das macht er dann auch. Er bohrt Löcher, geht seine Handschellen festzurren, verkantet alle möglichen Werkzeuge, die er finden kann. Und dann macht er ebenfalls heldenmütig einen Stratosphären-Fallschirmsprung. Er kommt gesund und munter auf dem Boden an. Und die FBI-Agents, die in den Fall involviert waren, die vier, bekommen vom Chef der ASL einen kostenlosen Spaceline-Flug geschenkt. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. In dem Roman passiert unglaublich viel. Wir haben Technik durch den gesamten Roman, Weltraumflüge, Weltraumtouristik. Wir kriegen Forschungsballons beschrieben, später dann noch die Drohne. Im netten Kontrast dazu steht der Rest des Romans. Dieser von mir beschriebene Abschnitt durch die Wildnis, der passt, wie Phil sagt, ungefähr zu seinen Vorstellungen von Urlaub. Ein Mann allein gegen die Natur. Das war recht nett beschrieben. Man kann hier auch wieder, wie oft bei Cherry Cotton, viel über den Fortgang spekulieren. Ich lag wie so häufig falsch. Insgesamt fand ich den Roman klasse. Er hat mich sehr gut unterhalten. Und wenn sich die Geschichte bei mir etwas gesetzt hat, dann bin ich mir recht sicher, dass ich ihn in meine Top 5 aufnehmen werde. Damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.